SR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und ich freue mich, dass der Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold zu Gast ist. Ja, Christian Petzold, schön, dass Sie zu uns auf den Hallberg gekommen sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Dass Sie in Saarbrücken sind, das hat natürlich seinen Grund. Das diesjährige Filmfestival Max-Uffels-Preis, das widmet Ihnen eine Hommage. Sie sind der Tribute-Gast, um jetzt mal alle Ausdrücke untergebracht zu haben, 2025. Wie lange mussten Sie denn überlegen, ob Sie die Einladung von Festivalchefin Svenja Böttger annehmen?
Ich habe die Svenja in Tel Aviv, da gab es ein Festival, ein Filmfestival. Und da habe ich die kennengelernt, ja, beim Frühstück im Hotel. Und das war dieser Sommer, bevor dann im Oktober die Hamas das Massaker begangen hat. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich wusste aber gar nicht, wer sie ist. Ja? Also sie hat mir das gar nicht gesagt, dass sie ein Festival leitet. Ich hatte meinen Sohn dabei, der hatte eine schwere Angina und sie hat ihr gesamte Medizinarsenal, was sie auf ihrem Zimmer hatte, meinem Sohn zur Verfügung gestellt. Und da haben wir uns kennengelernt, über Film gesprochen, sehr viel über Film gesprochen. Und als sie dann endlich gesagt hat, wer sie ist und sie mich gerne einladen würde, habe ich da, glaube ich, sofort zugesagt.
Zumal Sie ja sicher noch Erinnerungen haben an Ihre ersten drei Besuche in Saarbrücken. Und das hat vielleicht ja auch eine Rolle gespielt. Denn Sie feiern selbst hier ja so ein kleines Uffels-Jubiläum, wenn man das sagen darf. 1995 waren Sie zum ersten Mal vor Ort. Und dann sind Sie gleich noch zweimal zum Wettbewerb angereist. Was hat Sie denn damals am Konzept des Festivals überzeugt?
Naja, das ist ja ein Festival für Nachwuchs, kann man im weitesten Sinne sagen. Und wenn man, wie ich, eine Filmakademie, und dazu muss man sagen, dass heutzutage kaum mehr Leute zum Film kommen, die nicht über eine Akademie gekommen sind. Als ich dann nach 5 Jahren Filmakademie meinen Abschlussfilm gemacht habe und völlig unsicher war und in dieser Blase, Akademie ist ja auch irgendwie eine Blase, was auch schön ist, aber auch irgendwann muss man in die Welt raus. Ja, irgendwann muss man Wilhelm Meisters Wanderschaft antreten. Ne? Und die erste Station dieser Wanderschaft war eben Saarbrücken. Ja? Und das war ja ein Schock. Die hatten dann so eine Art Couch vorne auf einer Bühne, weiß ich noch. Wie so eine Loriot-Couch war das. Ja? Man fühlte sich dann auch so...
So ein Hirsch.
So ein Hirsch, ja, als ob man da so gezeichnet wäre. Ja? Und dann unten waren Leute und dann waren natürlich andere junge Regisseure und Regisseurinnen mit ihren ersten Filmen. Und das ist natürlich dann auch brutal, weil man dann ja auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander ist und sich durchsetzen muss und nicht jeder schafft es. Und da war eine Anspannung über diese 7 Tage, die ich hier war, oder 5 Tage. Im Nachhinein ist man dann völlig erschöpft. Aber wenn man dann 3, 4 Monate später wieder in Berlin ist und dann über die Zeit nachdenkt, denkt man sich, das war schon eine sehr schöne Zeit, diese Anspannung. Und möchte das fast wie so ein Süchtiger nochmal machen. Und dadurch 3-mal.
Ja, und ja auch nicht unerfolgreich, das muss man ja auch sagen. Sie sind ja auch 1-mal mit einem Preis nach Hause gefahren. Oder sogar 2-mal.
Oh Gott. Ich wollte es jetzt nicht so. Nein, es war 2-mal.
Nein, das ist in Ordnung.
Ich fand das so interessant, weil das Filmfestival Saarbrücken ist ja natürlich, liegt es auch noch ganz nah an Frankreich. Und es gibt so eine Art Verbindung, ja, in Frankreich ein Kino wiederzufinden, was die Deutschen verloren haben durch den Nationalsozialismus. Ja. Ein Kino der Leichtigkeit, der Körper, der, ja, auch der Neugierde und auch der Politik. Ja. Und zwar nicht eine pädagogische Politik, sondern wo die Politik in den Körpern ist. Und das war immer so ein bisschen Vorbild. Das war die Nouvelle Vague, aber auch davor Marcel Carnet und das Kino der 50er Jahre, Jacques Becker und so. Und in Saarbrücken merkt man die Nähe zu Frankreich. Nicht nur, dass man da nach Metz fahren kann und fantastisch essen und die besten Weine trinken kann, sondern man spürt die Nähe des französischen Kinos. Und die Schauspielerin, mit der ich den ersten Film gemacht habe, Eleonore Weisgerber, ist in Deutschland so ein Fernsehstar gewesen.
Absolut.
Und die hat dann ihren Wohnsitz nach Paris verlegt, weil sie dieselbe Sehnsucht verspürte. Sie war schon 40 oder 45 und dachte, nee, ich kann nicht, in Deutschland heiße ich die deutsche Meryl Streep, was ist denn das für eine Identität? Und da sagte sie, ich gehe nach Paris und guck mal, was passiert. Und Chabrol hat sie dann in einem Film besetzt. Und ich kann dann mit meiner Sehnsucht bei dem Film Pilotinnen, sollte sie auch eine sehnsüchtige Frau spielen, die sich nach Frankreich sehnt, aber in Deutschland Kosmetika verkaufen muss. Und das traf sich so alles. Und als wir dann gemeinsam hier in Saarbrücken waren, hat sich diese Sehnsucht nach Frankreich und die Sehnsucht der Schauspielerin und meine eigene Sehnsucht, Regisseur zu werden, irgendwie waren das eine verdichtete und schöne Zeit.
Und es ist ja geblieben zu Frankreich als Filmnation, sage ich jetzt mal, haben Sie ja immer gute Kontakte gepflegt. Sie haben sehr viel gedreht dort, kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Und die Liebe ist ja auf Gegenseitigkeit, beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, denn Sie haben ja eine hohe französische Kulturauszeichnung bekommen, den Ordre des Arts et des Lettres in der Kategorie Officier, das ist die in der Mitte. Und der macht schon was daher, das muss ich sagen. Ich war irgendwie beeindruckt von der Größe, denn sagen wir mal, Sie haben ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ist ja etwas protestantisch zurückhaltender, wenn man es mal so sagen will. Mhm. Freut Sie das besonders? Also ich meine, natürlich, Sie sind es ja auch gewohnt, Auszeichnungen zu bekommen, aber gerade das mit Frankreich, wo ja auch so eine große cineastische Geschichte eine Rolle spielt, also freut Sie das auch, diese Wertschätzung zu erfahren nach all dieser Arbeit?
In meinem Fall ist es ja so, dass ich ja kein Wort Französisch spreche. Und vielleicht ist das ein Vorteil in Frankreich. Ich glaube, dass die Franzosen, Deutsche, die versuchen, Französisch zu sprechen, eher verachten als ein Deutscher, der sagt, ich kann es nicht, aber ich liebe euch. Ja, so ungefähr. Es war für mich so, dass ich als die Kinoleidenschaft begann, da war ich so 16 ungefähr, da würde ich mal sagen, da begann sowas wie eine absolute Leidenschaft. Ausgelöst durch das Truffaut-Hitchcock-Interview, was ich in der Bücherei gelesen hatte. Und dann fuhr ich zum ersten Mal mit Interrail nach Paris. Und da konnte man morgens um 9 Uhr einen Jean-Marie Staub-Film sehen. Da waren natürlich nur drei übelriechende Männer, die da drin saßen, sich aufgewärmt haben. Aber der Film lief. Und ich dachte mir, in Frankreich hatte ich das Gefühl, die Kinos, die sind nicht einfach nur ein Vergnügungsort oder wo sich abends Kulturliebhaber treffen, sondern das Kino macht die Stadt erst. Ich habe dann viele Jahre später bei einer Retrospektive von einem Film von mir.
In Centre Pompidou war das.
Ne? In Centre Pompidou habe ich mit Franzosen gesprochen und dann haben die mir gesagt, eine Stadt ohne Kino ist keine Stadt. Mhm. Und dann hatte ich denen erzählt, ich habe gerade ein Remake eines Horrorfilms gesehen, Wachsfigurenkabinett, ein amerikanisches Remake. Sehr hart auch, richtig, hat mir Spaß gemacht.
Ne? Also so ein richtiger
Horror. Richtig so, ein klassischer Film, Auto geht kaputt, vier junge Menschen gehen durch den Wald und dann kommen die in so eine Stadt. In der Stadt gibt es eine Tankstelle, eine Kirche, einen Supermarkt, ja, und es gibt ein Kino. Ja. Und mir war klar, in dem Augenblick, wo dieser Film zeigte, dass es nicht nur ein Diners gibt und die Tankstelle, sondern das Kino, dann ist es eine Stadt. Ohne das Kino wäre es keine Stadt. Und das haben die Franzosen auch. Die sagen, in Frankreich gibt es Städte ohne Kino, das sind keine Städte. Ja, also das sind nur Fernsehorte. Und das hat mir immer sehr, sehr gefallen an Frankreich.
Also in Deutschland würde man sagen, Sie haben ja auch Soziologie studiert, Sie haben ja zwei Studien absolviert. Da würde man sagen, es ist ein sozialer Ort und das ist einer der Orte, wo jeder hingehen kann. In Frankreich ist man ja sehr klassenbewusst bis heute noch und wer es schafft, reflektiert auch darüber. Also das ist ein klassenloser Raum auch. Haben Sie das auch so empfunden damals schon?
Ja genau, ich wollte eben meine Antwort auch sagen, ich liebe dieses französische Kino als Ort, in dem man gehen kann. Das französische Film ist mal noch ein anderes Thema, aber das bedingt ja einander. Wenn man weiß, dass es diese Orte gibt in seinem eigenen Land, dann drehst du auch anders. Ja, das ist einfach so. Wenn du weißt, du lebst in einem Land, wo draußen 8, 9 Kinos in so einem Cinekomplex untergebracht sind mit McDonald's und Parkgarage und dann gibt es noch 3 Avantgarde-Kinos, dann wirst du auch anders Filme machen. Ja, und das ist, in Frankreich, finde ich, ist das Kino immer noch für alle da. Ja, das ist ein bisschen wie ein Fußballstadion oder Poolspielen in Marseille oder in Toulouse. Ja. Und das ist etwas, was ich in Deutschland ein bisschen vermisse. Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich die Nazis das Kino zerstört haben. Mhm. Ja. Die haben das propagandistisch zerstört. Und dann musste das Kino wieder aufgebaut werden und zwar unter pädagogischen Vorzeichen, wie das deutsche Fernsehen oder der deutsche Rundfunk ja auch. Man wusste, das sind hier 70% Nazis. Und die müssen umerzogen werden. Also haben wir ein pädagogisches Kino. Ne? Und wir haben ein pädagogisches Fernsehen, was uns an die Hand nehmen soll und Bildung vermitteln soll. Deswegen haben wir immer noch ein Kino, wo Themen ganz wichtig sind. Ja? Das wird das Thema oder das Thema oder das Thema in Fiktion übersetzt. Ja? Die Franzosen sind da selbstbewusster. Selbst die Italiener haben mit ihrem Neorealismus, den Faschismus, die haben ihr Land neu gesehen. Und neu aufgebaut. Und das fehlt uns ein bisschen. Wir haben einzelne Leute gehabt und sehr viel später erst durch Oberhausen, dann die Münchner Gruppe und dann noch das neue deutsche Kino mit Wenders und Fassbinder. Aber das war sehr viel später.
Edgar Reitz würde ich an der Stelle auch noch gerne erwähnen, der ja uns sozusagen den Heimatbegriff wiedergegeben hat, also unter diesen veränderten Vorzeichen. Das Wort, glaube ich, durfte lange nicht verwendet werden. Und dann hat einer etwas international Erfolgreiches gedreht. Das hieß einfach schlicht Heimat und dann weiter die andere Heimat.
Das ist ein sehr, sehr schönes deutsches Wort. Mhm. Aber wie viele Schöne aus Deutschland muss man aus den Händen der Nationalisten und Faschisten sich wieder zurückerobern. Das hat er ja gemacht. Ne?
Absolut.
Also meine Mutter Sudetendeutsche, die Heimatvertriebenen, die haben das Wort Heimat benutzt, als ob das etwas Verlorenes ist, was uns genommen worden ist und wir sind unschuldige Opfer. Dass wir zwei Kriege begonnen haben und die Shoah zu verantworten haben, versuchten die so wegzuschieben. Jetzt kam der Edgar Reitz und sagte einfach nur Heimat, als das ist ein Gefühl und hat nichts mit Nationalismus, Patriotismus zu tun. Und das ist etwas, fand ich, sehr, sehr Wichtiges.
Wir haben eben so ganz direkt gesagt, ja, mit 16 habe ich angefangen, mich für Film zu interessieren. Das ist ja eine sehr präzise Angabe. Sie haben es ja auch begründet und das ging ja dann eigentlich so weiter. Sie waren davor schon ein großer Leser, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber Lesen war für Sie was ganz Wichtiges. Das ist ja in so Jungsbiografien nicht immer so ganz selbstverständlich. Und dann den Einbruch in der Biografie, in der Pubertät, der ist ja auch bei allen da. Und da finden auch nicht alle wieder zurück, aber offensichtlich hat sie es nie verlassen, die Lust am Lesen und die Gier nach guten Geschichten. Die Sehnsucht vielleicht auch so ein schönes deutsches Wort.
Stimmt. Ich lebe ja jetzt in Berlin und schon so lange in Berlin, dass ich mich kaum noch an die Zeit vorher erinnern kann. Aber ich bin in der Provinz groß geworden. Ja, und ich glaube, fast die wichtigste Kultur der bundesdeutschen Nachkriegszeit ist eine provinzielle. Ja, ich glaube, dass in der Musik Conny Planks Studio in der Nähe von Köln eines der wichtigsten Musikstudios gewesen ist und da Musik entstanden ist. Und die ist eben nicht in den Metropolen entstanden, ja, weil man in den Provinzen gelitten hat. Ja, also in der kleinen Stadt, aus der ich stamme, da zwischen Wuppertal und Düsseldorf und Solingen, in dieser kleinen Stadt, 25.000 Einwohner, Reihenhäuser, Schlafstadt, zwei Autobahnauffahrten. Oder Abfahrten.
Das hört sich an wie das Saarland.
Das ist überall. Zersiedeltes Deutschland. Und dann ist man ein junger Mensch. Und dann wird das einzige Kino in dieser kleinen Stadt wird zugemacht. Ja, wo man noch vorher noch Dschungelbuch gesehen hat und Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land. Und dann ist man irgendwann mal, ist das die Stadtbücherei. Und da arbeitet ein Mann in der Stadtbücherei, der das Lesen liebt und einem das näher bringt. Das ist immer ganz wichtig. Das gibt immer, ob das in den Schulen ist, in den Jugendheimen, in den Stadtbüchereien, in den Kultureinrichtungen, es gibt dort wahnsinnig wichtige Menschen, ja, die einem eine Tür aufmachen. Da war ein Mitarbeiter, der hat uns einfach gesagt, lest das mal. Ja? Und allein, wie der das gesagt hat, er sagt, achte mal darauf. Ja? Da war ich so 14, 15. Ich hatte einen Freund Nikolai. Dann haben wir angefangen, ich weiß, das erste Buch, was wir lesen sollten, war Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Da waren wir 14. Ja? Dann haben wir Hermann Hesse Steppenwolf gelesen, aber nur, weil wir die Musik von Steppenwolf gut fanden. In dem Buch bin ich gescheitert. Das fand ich auch esoterisch und Quatsch damals. Ja? Aber dann kam ein neuer Schüler, der Harald Hoberger hieß der, und weil er aus Düsseldorf kam, brachte er und seine Eltern brachten eine kleine Bibliothek mit. Und da war der Band Hitchcock-Truffaut das Interview bei. Und das las ich und ich kannte den Namen Hitchcock durch diese drei Fragezeichen. Die hatte ich schon gelesen, alle, noch vor meiner Literaturzeit. Und deswegen wusste ich, Hitchcock ist irgendwie, steht für Spannung. Ja? Und gleichzeitig auch noch, der war ja immer so abgebildet. Hört. Ja, so, der hat immer so Tipps gegeben. Ne? Und dann las ich dieses Buch aufgrund dieses drei Fragezeichen. Dachte ich, Truffaut, Hitchcock-Interview, was ist das? Und plötzlich merkte ich, dass die über Filme sprachen, die ich ja gesehen hatte im Fernsehen. Als es noch das deutsche Fernsehen noch, so das öffentlich-rechtliche Fernsehen, noch Kinofilme gezeigt hat. Mhm. Und zwar gezeigt hat, kuratorisch ausgewählt, ja, mit Sinn und Verstand und nicht irgendwas, was sie gerade gekauft haben. Und da wusste ich, das habe ich doch gesehen, die Vögel. Ja, so, ja, oder hier Frenzy. Und dann war dort ein junger Mann, ein junger Regisseur und ein alter Regisseur. Und der junge Regisseur war der Sohn. Und der alte Regisseur war der Vater. Und der Sohn stellt dem Vater Fragen und ist selber begeistert vom Kino. Und der Vater ist begeistert vom Sohn, von den Fragen. Man wird also nicht nur ins Kino eingeführt, sondern auch in eine Liebesbeziehung. Ja, so. Und wenn man in so einer Provinz aufwächst, dann wünscht man sich solche Väter zu treffen, wie Alfred Hitchcock, und ihn Fragen stellen zu können. Und das war begeisternd an dem Buch. Und ist es vielleicht immer noch das beste Filmbuch, was je geschrieben worden ist, finde ich. Ja, weil dort, ohne prätentiös zu sein, ohne eitel zu sein, die beiden über das Kino, die Träume, die Tagträume, die Ängste sprechen können und über die Technik. Auch wenn man sagt, wie es gemacht wird, geht dadurch nicht das Geheimnis verloren.
Und das hat sie ja weiter begleitet, dieses immer wieder Suchen und Finden von Büchern, von Filmen. Denn sie haben ihren Zivildienst, habe ich gelesen, in einem Filmclub des Christlichen Vereins junger Männer, CVJM, YMCA, ich traue es kaum näher auszusprechen, seit Trump danach tanzt, was keiner sehen will. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt, wobei es gibt viele Dinge, von denen man nichts ahnt. Also da müssen Sie ein bisschen gezielt danach gesucht haben. Also Sie wollten nicht zur Bundeswehr, da musste man damals noch den Zivildienst leisten oder hätte nach Berlin ziehen müssen, haben ja auch viele gemacht. Sie haben es erst später gemacht. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Was muss ich mir da vorstellen? Was macht man da als Zivildienstleistender?
Also der CVJM in dieser kleinen Stadt, in dem war ich ja selber Gast. Ja? Also die haben so eine Art Schullandheim auch besessen, ja? In der Nähe von Wuppertal, so einer Talsperre. Und das Komische, als wir dann Undine gedreht haben, dachte ich, ich kenne ja alles wie so ein Déjà-vu. Und dann gehe ich die Talsperre entlang und dann sehe ich, Marienheide hieß das genau. Und da sehe ich, da ist das mal gewesen. Ist jetzt verkauft, da ist das Privathotel drin. Mhm. Ja, sodass ich zufällig da wieder hingeraten bin, dieses Schullandheim des CVJM. Also ich habe den Kriegsdienst verweigert, war ganz peinlich. Da musste man doch so eine Gewissensprüfung machen. Da saßen so Hausfrauen als Beisitzer und ich hatte dann gedacht, ich erzähle jetzt sowas, dass ich so ein abstoßend ekliger Pazifist bin, dass die sagen, komm, der muss weg. Und dann habe ich erzählt, dass ich Detective Rockford gesehen hätte, eine meiner Lieblingsserien am Abend vor dieser Verhandlung. Es war alles wunderbar, wie der seine Visitenkarten fälscht, der Jim Rockford, ja? James Garner heißt der Schauspieler, und mit seinem Vater draußen in so einem Trailer wohnt und so. Aber dann nimmt er eine Schusswaffe, habe ich gesagt, und dann schießt er und trifft jemanden. Und da musste ich ausmachen, weil ich kann kein Blut und Waffen und Gewalt, ich schaffe das nicht. Also habe ich da geredet, ja, so ganz eklig, so mit so verstellter Stimme, dass die gesagt haben, ja, ist gut, komm raus hier. Ja, ich war dann anerkannt. Ich glaube, die haben sich richtig geekelt vor mir. Und das wollte ich auch, aber ich war mir trotzdem peinlich. Ich wäre lieber mit erhobenem Haupt daraus gegangen und nicht so. Ich kam mir so vor wie jemand, der im Strafraum einen Elfmeter schindet. So, und dann sind Freunde von mir, die auch verweigert haben. Die haben dann überall so Jobs gekriegt. In der Zeit haben wir Deleuze gelesen und Felix Guattari, den Anti-Oedipus. Und wir wollten alle in die Psychiatrie, weil wir geglaubt haben, da ist die Wahrheit in irgendeiner Form. Ja, oder da kann man noch was machen und so. Und da war aber alles voll. Und dann bin ich, weil ich diesen CVJM ja kannte, und die hatten einen Leiter, der hieß Hartmut Völker. Und der Bruder von dem Hartmut Völker, der war der Bürgermeister von der kleinen Stadt, ja, bei der CDU. Und dann haben wir damals immer Völker hör die Signale gesungen, ja, vom Rathaus, weiß ich noch. Und der Hartmut Völker war sehr nett und der hat mich da als Zivildienstleistenden akzeptiert. Ich glaube, war der erste Zivildienstleistende dort in der Institution. Und da habe ich 20 Stunden offene Türarbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen und solchen Leuten von so Motorradgangs. Ja. Ich kam ja vom Gymnasium. Das war innerhalb so einer Kleinstadt, gibt es ein Gymnasium, eine Realschule, eine Hauptschule. Wir haben über Klassismus gesprochen, also die... Das ist klar, die vom Gymnasium sind die Elite, ja? Und die verdienen mehr und die Eltern, ich war selber Arbeiterklasse, aber für die Jungs dort in der offenen Tür war ich ein Hepper. Ein Hepper, haben die mich genannt. Da sag ich, was ist denn das? Hepper, das sind die zu Musik heppen. Das fing ja da an mit Pogo-Dancing und sowas, ja? In Rattinger Hof und Düsseldorf. Und deswegen waren wir Hepper, ja? Und die nannten sich The Flying Bats. Ja, die hatten so ein Motorradgang, weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, sag mal, das ist doch ein ganz blöder Name, wie weißer Schimmel, oder? Was ist denn das? Was willst du, Hepper? Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, Fledermäuse fliegen. Ja? The Bats könnt ihr euch nennen. Ja? Oder The Dark Bats, aber nicht Flying Bats. Ja? Und dann waren sie sauer auf mich. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich dort unten, also 20 Stunden offene Türarbeit jeden Abend, ja? Von, glaube ich, 17 Uhr bis 21 Uhr, fünfmal die Woche. Und dann aber auch zweimal die Woche Kinoprogramm. Und da durfte ich die 16mm-Kopien aus dem Landesfilmarchiv und von Atlas Filmverleih, habe ich die bestellen dürfen. Am Bahnhof abgeholt, in den Projektor eingelegt, 16mm sind ungefähr mal 28 Minuten eine Rolle, drei Rollen meistens ein Film. Und dann habe ich die eingelegt und die Tonsachen aufgebaut. Und dann habe ich mir die Filme manchmal, bin ich früher zur Arbeit gegangen, alleine angeguckt. Ich musste immer so ein Doppelprogramm machen. Der Hartmut Völker war der Meinung, dass diese Flying Bats, ja, Terence Hill Film oder sowas als Einstieg brauchen. Und danach kann man nochmal in der Woche einen zweiten Film ein Buñuel zeigen oder Einsamkeit des Langstreckenläufers oder sowas. Ja. Interessant war aber, ich habe dann so angefangen, so kleine Texte zu schreiben für die Filme und denen vorher gegeben. Und so. Und dann habe ich auch, dadurch, dass ich sie respektiert habe, ja, haben die mich dann als Hepper auch respektiert. Ja. Was dann interessant war, als ich dann mein Zivilis beendet hatte und noch nicht nach Berlin bin. Das Wintersemester begann ja im Oktober, Zivilis war im April beendet. Habe ich noch 4 Monate in der Kleinstadt gewohnt. Dann haben wir ein Jugendheim besetzt, eine Turnhalle, weil wir ein Jugendheim gefordert haben. Eins war geschlossen worden.
Ach, so ein Jugendclub.
So ein Jugendclub. Ja. Das hieß Haus Groh, weiß ich noch genau. Das war ein fantastischer Ort, hat eine eigene Bibliothek, tolle Leute. Da war Trini Trimpop von hier Tote Hosen. Mhm. Er war bei uns Sozialpädagoge und so. Es war echt toll. Und weil da irgendwie 3 oder 4 Drogendealer aufgetaucht sind, was ganz normal ist. Ja,
die stehen heute auf dem Schulhof.
Wurde das aufgrund von Eltern und der bescheuerten CDU zugemacht. Und dann hatten wir kein Jugendheim, dann haben wir eine Turnhalle besetzt. Ja. Und was mich schockiert hat, war, dass diese Flying Bats mit ihren Motorrädern abends zu der Turnhalle kamen, um da aufzuräumen. Ja. Dass sie im Grunde genommen die von der Gesellschaft immer verarscht werden, die wirklich den Bildung vorenthalten wird, wo es so viel Arbeit gemacht hat, denen die Tür zu irgendwas aufzumachen, ja, ohne dass sie sich verarscht fühlen dabei, ja. Dass die dann sofort, wie so eine SA-Gruppe, tauchten die auf und wollten uns da rausprügeln. Und dann sahen die mich, ne? Und dann habe ich denen erklärt, das könnt ihr nicht machen. Spielt da jetzt nicht Polizei, ihr seid doch selber die Kriminellen immer in der Stadt. Ne? Ihr seid doch die, über die alle herziehen, ihr stinkt, eure Motorräder sind zu laut, ihr macht die Zigarettenautomaten kaputt, um die Zigaretten rauszuholen, Ladendiebstähle, Autoknackereien. Und jetzt wollt ihr mal für Ordnung sorgen, das ist so primitiv und so. Da habe ich gedacht, nee, das ist furchtbar. Ja? Und trotzdem ist das, glaube ich, alles so ein bisschen eingegangen in das Nachdenken über, was zu erzählen ist.
Ich habe ja eben schon gesagt, wenn man so auf Ihre Biografie schaut, dann sieht das alles sehr zielstrebig und auch sehr ja, alternativlos, würde ich fast sagen, aus. Was musste denn noch dazu kommen, dass Ihre Karriere so gelungen ist oder immer noch gelingt, wie sie es tut? Also spielen da auch so Begriffe wie Glück, Zufall, Handwerk natürlich oder auch den richtigen Menschen begegnen. Also die Bats haben sich ja zumindest mal eingeprägt, wie auch immer. Das ist ja erstmal egal, ob das positiv oder negativ ist.
Ja, also ich kann nur sagen, wenn ich meine Kinder sehe, die jetzt schon älter sind, als ich als Zivildienstleister gewesen bin, und ich sehe, in welche Schul- und akademischen Systeme die hineinkommen, muss ich mal sagen, das ist Glück. Dass ich erst Glück ist, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschland einen Schüler und später einen Studenten-BAföG in die Welt gebracht hat. Sonst hätte ich niemals Abitur machen können, noch studieren können. Dann hatte ich das Glück, in eine Universitätssituation zu kommen, Germanistik an der FU, mit Theaterwissenschaften und Soziologie Nebenfach, wo man wirklich noch sich verschwenden konnte. Das muss man wirklich sagen. Also ich hatte das Gefühl, wir machten unsere Ausbildung in der U-Bahn. Ja, also wir bekamen ein paar Kicks, ja, von den Professoren, ja, und dann saßen wir zu dritt, zu viert auf der langen Fahrt von Dahlem-Dorf wieder zurück nach Kreuzberg und dann nachher noch irgendwo draußen auf einer Wiese oder im Winter in einem billigen Café und diskutierten das weiter. So entsteht, finde ich, Denken und Bildung. Ja. Und das ist leider, wenn ich meine Kinder heute sehe, es tut mir richtig leid, was da passiert ist in den letzten Jahren. Also diese G8-Diskussion, dann ist diese Module, dieses Bologna-Modell. Den Kindern wird wirklich Kreativität, ja, und im Grunde genommen auch Denken, selbstständig Denken, ja, es wird denen ausgetrieben. Und das ist Glück. Das Zweite ist, dass ich irgendwie der Gedanke, an die Filmakademie zu gehen, an die DFFB, war immer da bei mir. Ja, das war ein Ort.
In Berlin sollten wir vielleicht noch.
Ja, in Berlin. Sagen. Das ist nicht die Filmakademie, die jetzt hier die Lohlasse so verteilt, sondern die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin DFFB. Die war am Theodor-Heuss-Platz und da war ganz viel von den Sachen, die mich interessierten, stammten daher. Und ich wusste, ich kann da jetzt noch nicht mit 23 oder 22. Das geht nicht. Ich weiß doch noch gar nichts. Ich hatte das Gefühl, ich weiß noch nichts. Ja, und deswegen war das Germanistik- und Theaterwissenschaftsstudium oder Soziologie bei Dietmar Kamper, das waren fantastische Orte, wo man was kennenlernen konnte. Ja? Und dann habe ich mit 26, 27 mich erst beworben an der Filmakademie. Und da habe ich mich da beworben und bin beim zweiten Mal dann da angenommen worden. Und dann natürlich die brutalste Krise. Ich dachte, ich könnte unheimlich gut schreiben. Ich schreibe dann im Jahr 5, 6 Drehbücher. Ja? Also, so war mein Gefühl. Ich habe so viel zu erzählen. Ja? So. Und dann da hingekommen und dann das Wichtigste, die große Krise. Dann ganz viele Filme gesehen. Das, was ich vorbereitet hatte an Geschichten, die ich damit hingebracht hat, waren alle Kacke. Es waren alles irgendwie prätentiöser, blöder Mist. Ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, man muss durch die größte Krise seines Lebens gehen. Und das setzt sich dann nachher wieder alles neu zusammen. Aber so, und dann hatte ich mir vorgenommen, nicht zu jobben im Bereich Film, Fernsehen. Ja? Ich wollte nicht, dann saugt das System dich sofort rein. Ja, ich hatte das mitbekommen, dass viele Freunde von mir Taxifahrer geworden sind und dann geblieben sind. Ich wollte dann eben nicht irgendwie irgendwo da so Regieassistenz oder so ein Kabelträger oder sowas machen, um mein Studium zu finanzieren. Und dann nachher darf man irgendwas anderes da noch machen und so. Ich wollte ja Kinofilme machen. Und dann habe ich mir gesagt, dann gehe ich in etwas, was mich nicht so interessiert, nämlich Theater. Dann bin ich zur Schaubühne ans Beleuchter gegangen.
Und obwohl das ja auch schon in ihrem Kosmos Theater beruht, auch auf Texten und also.
Ja, aber mich hat das nicht interessiert. Ich war nie im Theater. Ich hatte mal ein Theaterabo für Düsseldorf, als ich Schüler war, weil ein Freund von mir das auch hatte. Ich habe den begleitet. Ich habe Theater gespielt selber. Als,
und einmal inszeniert, habe ich gelesen.
Später dann, habe ich mich wieder überreden lassen. Nein, aber mich hat das nicht so interessiert. Was mich interessiert hat, war Arbeit mit Schauspielern. Und ich wusste, dass an der Filmakademie lernt man das nicht. Wie soll man das auch lernen? Das sind Menschen, die man nicht bezahlt, die gerade mal Zeit haben, die überhaupt keine Lust richtig haben.
Und vielleicht älter sind als man selbst.
Und selber, und den soll man noch irgendwie, das hat doch mit der Arbeit mit Schauspielern fast nichts zu tun. Und dann habe ich dann bei mehreren Stücken von Peter Stein und Luc Bondy auf der Rasterdecke gelegen und deren Proben gesehen. Und da habe ich was gelernt. Was Peter Stein und der Dramaturg Sturm, Dieter Sturm hieß der, was die an Material den Schauspielern mitgegeben haben, ohne sie zu gängeln. Bei Tschechows Kirschgarten haben die über Russland, über Spätzarismus, über Tschechow und sein Buch über die Insel Sachalin und so, was die alles da für Texte hatten, dann Visconti-Filme dazu gesehen. Ja, und die Schauspieler, die haben den Tschechow auch respektiert dadurch. Es gibt da so Tschechow-Inszenierungen, die spielen am Campingplatz und so. Geht doch alles nicht. Ja? So. Und da dachte ich, so will ich das mal im Film auch machen. Und das mache ich auch so ähnlich.
Ich habe mal ein Zitat von Ihnen gelesen. Ich hoffe, ich kann es wörtlich zitieren. Sie fangen erst an zu schreiben, wenn Sie wissen, wer das spielt. Und ich würde noch gerne dazu setzen, spielt auch der Raum, wo es spielt, eine Rolle, nach dem, was wir bisher besprochen haben. Ist das so eine Art Arbeits- oder so ein Werkzeugkoffer, sagt man heute, oder Tools?
Es ist so, letzte Woche ist David Lynch gestorben. Mhm. Ja, und das war für mich einer der wichtigsten Regisseure. Und ich hätte nicht für möglich gehalten, dass mich das wirklich tief trifft. Und ich habe mich dann 2, 3 Tage um ihn gekümmert. Ja? Und zwar um mich selber natürlich damit auch. Ich habe mir einen Film nochmal angeschaut, den er ganz zum Schluss gemacht hat, Inland Empire, was meisterlich ist. Ja? Und natürlich ein paar Interviews gelesen, um die Stimme nochmal zu hören und so, oder gehört. Und der sagt etwas fast ähnlich zu Peter Handke. Er hat surreale Albtraum-Szenarien in seinen Filmen. Und sagt, nee, das ist alles falsch. Ja? Es sind Tagträume. Und da beschreibt er etwas, was eben der Handke auch so beschreibt. Der Tagtraum ist so ein Nachmittagstraum. Ja, das ist so ein Traum, wo man die ganze Zeit weiß, dass man Träumer ist. Ja, und trotzdem ist es ein Traum. Also beides gleichzeitig da. Und vielleicht ist das etwas, was mir am Kino so gefällt. Das Kino hat immer eine Gleichzeitigkeit. Der Kinozuschauer ist körperlich anwesend, mit anderen zusammen. Aber er ist abwesend, weil er in der Imagination ist des Films. Ja. Und im Tagtraum, den der Lynch so beschreibt, ist man anwesend und abwesend zugleich. Und das ist, finde ich, das ist das Kino. Das hat mir an Lynch so gefallen. Jetzt, wenn man Mulholland Drive nochmal sieht, der ist gar nicht so rätselhaft. Da ist eine Frau, die ist eifersüchtig, ja, und die verliert ihre Freundin. Ja. Die Freundin macht die Karriere, die er selber verstellt ist, ja, die sie nicht schafft. Und dann aus lauter Kränkung bestellt sie einen Killer, ja, der die Freundin umbringen soll. Und der Killer sagt, wenn ich es gemacht habe, lege ich dir einen blauen Schlüssel hier hin und dann ist die Sache erledigt, dann ist die tot. So. Was wir jetzt aber sehen, ist der Tagtraum dieser Frau, die sich vorstellt in ihrem Traum, weil sie so Schuldgefühle hat, den Killer losgeschickt zu haben, wie sie die Frau rettet. Ja? Sie rettet diese Frau und geht mit ihr zu Castings. Und sie ist selber in diesem Traum diejenige, die die Karriere macht, aber ihre Karriere für ihre Freundin fallen lässt.
Also ja? Da geht es auch um Schuldfragen.
Natürlich. Und der Traum ist doch eine einzige Schuldgeschichte. Und Schuld und Ökonomie haben ja was miteinander zu tun. Da herrschen Gesetzmäßigkeiten, mit denen man spielen kann. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit alles, was Kino ist, surreal machen. Aber wenn man sich die Filme anschaut, die man liebt, haben die alle einen Zauber. Vielleicht ist das Wort Zauber interessanter als surreal. Mal gucken.
Interessant ist ja tatsächlich zu erkennen oder zu rätseln vielleicht auch, sehen, welche Fragen hat sich der Regisseur eigentlich dabei gestellt. Weil ich sehe hier eine Antwort oder ich lese eine Antwort. Ja. Das ist vielleicht der Zauber von Kunst auch. Ne? Also man versucht, diese Fragen zu ergründen, deren Antwort man sieht.
Es gibt auch Eckermann, Goethe. Ja, und dann Goethe kriegt ja so Fragen gestellt über seinen Faust und da sagt er als Antwort, steckt doch alles drin, steht doch alles da. Ja. Ich finde, ganz ehrlich, ich sitze nicht in eigenen Vorführungen, das mache ich nicht. Einmal dann bei der Premiere bleibt mir nichts anderes übrig, ja, und dann ist die Aufregung so stark, dass ich keine Erinnerung mehr habe. Mhm. Ne. Dann ist die Gefahr, ja, wenn man zu oft seine eigenen Filme oder Filme mit Publikum auf Festivals oder so sieht, ist, dass man dem Publikum gefallen will. Man freut sich, wenn das lacht über einen Witz. Ne? So. Und wenn man das zu oft mitbekommt, wird man gefallsüchtig. Ja? Und der Film auch, der geht dann anschaffen. Und das ist gefährlich. Ja? Also ich habe mal mit Freunden überlegt, dass die Filme, die einen Publikumspreis bekommen, bei irgendwelchen Festivals, in 99% der Fälle die schlechteren Filme waren. Ja? So, weil das Publikum auf Festivals sich gerne selber erkennt. Wenn man lacht und der Nebenmann lacht auch, ist man aus dieser Einsamkeit des Kinos befreit. Dann ist man wieder...
Als Erlebnis ist es aber schon was Schönes.
Das geht gut, ja. Aber das heißt aber nicht, dass das der beste Film gewesen ist. Und wenn dann aber der Filmemacher begeistert ist, dass sie alle gelacht haben, dann nächstes Mal bringt die noch mehr zum Lachen. Fängt die Tragödie an.
Die sie ja, glaube ich, ein bisschen mehr interessiert. Also auch wenn es nicht heißt, dass es nicht komödiantische Elemente in ihrem Werk gibt. Und die Komödie ist ja nicht die Feindin der Tragödie,
überhaupt nicht.
Nein. Das ist eher das Gegenteil vielleicht sogar.
Ja, aber nur, da haben wir zwischen 33 und 45 schon für gesorgt, dass es die Komödie schwer hat, weil die Leute, die sie machen konnten, sind weg oder umgebracht worden.
Ja? Unter anderem ja auch Max Ophüls und der hat dann Komödien drehen können.
Ja, absolut.
Nach der Flucht Billy Wilder, also es gibt ja viele Beispiele.
Ja, ganz viele und Lubitsch ist ja nicht vor den Faschisten weg, aber der hätte Deutschland verlassen müssen, ja? So, und Billy Wilders, How Lubitsch Would Do It, ja, sein Satz ist natürlich, das ist etwas, was uns fehlt. Übrigens läuft hier ein Ophüls-Film, den ich mal gesehen habe vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten. Vielleicht sogar habe ich den in dieser 16-Millimeter-Kopie diesen Jugendlichen von den Flying Bats gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. The Reckless oder so ähnlich heißt der. Es geht um eine Mutter und den Sohn und sie glaubt, dass der Sohn jemanden umgebracht hat. Ja, und sie lässt die Leiche verschwinden. Ja, aus Mutterliebe und Fürsorge. Und dann kommt aber ein Mafia-Typ und sagt, pass mal auf, ich weiß, was du hier gemacht hast. Und er fängt den an zu erpressen. Und sie muss den auch noch umbringen. Ja, und steckt aber so. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Also Ophüls hat sehr viele lustige Sachen. Er hatte auch hier in Saarbrücken, wenn er mit seinem Vater unterwegs war, stand doch über so ein Kaufhaus und Theater im Wahren und dem Schönen. Ja, und oder dem Schönen und dem Wahren.
Also frei nach Goethe.
Ja, und er hat aber gelesen, den Schönen Wahren. Weil er dachte, es wäre ein Kaufhaus.
Ja.
Ja? Und das ist auch Kino. Ja? Es steckt beides drin. Es steckt eben Goethe drin und es steckt aber auch drin die Oberflächlichkeit und Schönheit von Dingen. Ja? Naja.
Sie haben eben mal in so einem Halbsatz angedeutet, dass so eine Anspannung, so ein Druck auch durchaus wichtig ist und dass Sie den zum ersten Mal in Saarbrücken gespürt haben, als Sie mit Ihrem Debütfilm zu Gast waren, muss so ein gewisser Druck, muss so eine gewisse Spannung, die ja auch immer mit Erwartungen gefüllt ist oder zusammenhängt, muss das so ein bisschen auch sein, und verlässt einen das nie. Das verändert sich natürlich im Laufe der Arbeit und im Laufe des Schaffens und im Laufe ihrer jetzt so rund 20 abendfüllenden Spielfilmen. Gehört das auch dazu, sich immer wieder neu sozusagen in eine Spannung zu versetzen mit einem neuen Projekt?
Ja. Ich liebe John Ford zum Beispiel sehr. Hm. Ja, der hat da doppelt so viele Filme gemacht wie ich. 40, glaube ich.
Die haben ja noch Zeit.
Ja, aber gut. Aber der, es gibt so einen Film von Bogdanovich, wo er mit John Ford spricht. Und ich habe immer gedacht, das wäre der coolste von allen. Der sitzt in seinem Regiestuhl, ja, der macht da seine Sachen. Ja. Bei dem ist alles so klar und wunderbar und unprätentiös und so meisterlich. Ja. Und auch lustig manchmal eben. Ne. Und dann hat man das Gefühl, der ist nicht aufgeregt. Aber im Gespräch mit Bogdanovich spielt er den nicht aufgeregten. Also weiß ich, dass es nicht anders geht. Man muss, glaube ich, aufgeregt sein, weil das löst irgendwas. Ne? Ich möchte nur noch nicht so ein Zampano oder es gibt so Leute, die sind so wie angekokst, laufen hier rum, wenn die Kunst machen. Das geht mir auf den Sack. Ja, ich möchte nur, dass man das Gefühl hat, es geht um was. Aber die Sehnsucht ist natürlich, in ein Studio zu gehen, wie in den 40er und 50er Jahren und von 9 bis 5 zu arbeiten mit einer halbstündigen Kantinen-Mittagspause, mit Schauspielern was durchzusprechen. Erwachsene Menschen begegnen sich. Ich glaube aber, dass das ein Mythos ist. Die waren auch alle aufgeregt. Ich habe Dokumentation bei Arte über Gene Kelly gesehen. Mhm. Und die wahnsinnige, brutale Arbeit, der Druck. Ja. Aber das ist ein schöner Druck. Es ist nicht der Druck, den irgendwelchen Arbeitern gemacht wird, um Akkord einzuhalten. Es ist der Druck, weil man hinter etwas her ist. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt eben auch noch den Begriff Spannung gebracht. Da spürt man mehr so das Elektrisierende vielleicht auch noch. Oder ich verbinde es damit. Das stellt sich ja auch bei Ihnen in den Filmen ein, obwohl, sage ich, Sie ja oft mit den gleichen Schauspieler- und Schauspielerinnen-Konstellationen arbeiten, auch ähnliche Drehorte wählen. Das Wasser zum Beispiel bei Ihnen ein ganz wichtiges Element ist. Wie erzeugen Sie das denn trotzdem, diese Spannungen? Weil es erstmal um die Geschichte geht, die in Ihrem Kopf entstanden ist?
Da muss ich wieder an die Schaubühne zurückkommen. Ich glaube, diese 3, 4 Probentage und Reisetage, die ich mit den Schauspielern mache, zu den Orten, an denen wir drehen werden, da bin ich, glaube ich, ein bisschen wie so ein Animateur. Ja? Weil ich ja der Einzige bin, der spricht. Ja? Ich habe ja da keine Selbsterfahrungsgruppe, ja? Sondern die drehen ja alle bei anderen Leuten oder Fernsehen oder Serie oder sowas. Ja? Und die muss man ja alle erst einmal in diesen einen Raum holen, ja? In den War Room holen. Ja? Und dann erzähle ich denen, zeige den Filme, dann fahren wir im Bus an alle Orte, an denen wir drehen werden. Ich beschreibe, was hier passiert und der Imaginationsapparat bei denen beginnt zu laufen. Ne? Und ich muss sagen, wenn dann gedreht wird, selber gedreht wird, habe ich fast nichts mehr zu tun. Aber diese 4 Tage, ja, die müssen klar sein. Der muss klar sein, der gehört dem Film, aber auch den Schauspielern selber. Ja? Und es ist auch nicht so, dass ich da mit den Schauspielern befreundet bin oder so, dass wir da irgendwie, ja, sondern wir sind für diese Zeit die engsten Freunde der Arbeit.
Also dieses Spielchen, dieses Nähe-Distanz-Spielchen, das erzeugt auch schon so eine Anspannung.
Das ist ja so, die Schauspieler, ich habe mit dem Harun Farrokhi,
der ja auch einer ihrer Mentoren.
Ja, und auch wirklich Freund. Einer meiner besten Freunde, mein bester Freund gewesen ist damals. Ja. So, Wir saßen immer zusammen und er hatte mal einen ganz furchtbaren Text in der Filmkritik geschrieben. Ja? Als Reaktion auf einen dieser deutschen Filme, wo irgendwelche deutschen Theaterschauspieler ja, in deutschen Autorenfilmen mitgespielt haben.
Und chargieren.
Ja, und das ist ja manchmal nicht auszuhalten. Das guckt ihr denn keine Filme an, denkt man sich immer, was macht ihr denn da? Ja? Also 70er Jahre rede ich jetzt drüber. Und da hat Harun einen furchtbaren Text geschrieben, der sagt, die sollen nicht ins Method Acting Studium nach New York fahren, sondern in die Schweiz, um sich die Gesichtsmuskeln durchschneiden zu lassen. Hatte der geschrieben. Ja? Alle fanden das ganz brutal gut auch irgendwie. Ja? Also, aber ich fand es brutal, weil es sind auch die Regisseure und Regisseurinnen schuld daran, dass die so beschissen spielen. Ja? So. Und es sind auch die deutschen Zuschauer schuld daran, weil sie sowas verlangen. Meine Mutter hat zum Beispiel, wenn deutsche Filme gelaufen sind, überhaupt nicht hingeguckt, der hat gebügelt. Ja, aber weil die so geredet haben wie O.W. Fischer, ja, hat sie dann gesagt, oh, der kann was, der kann was. Ja, so, das ist überhaupt kein Gefühl für Kino. Dann haben wir das Problem, dass wir natürlich niemals amerikanische Filme im deutschen Fernsehen im Original sehen.
Ja, oder wir sehen gar keine Filme im Original, nein, also egal wo sie herkommen.
Ja, und deswegen haben wir immer deutsche Synchronstimmen, die manchmal sehr, sehr gut sind. Also die Wenzel-Lüdecke-Leute waren schon damals sehr, sehr gut. Aber trotzdem, es fehlt ein bisschen die Erfahrung. Ja, warum ist das dänische Kino besser oder das schwedische oder das norwegische? Weil sie natürlich Untertitel haben. Ne? So. Aber ich war aber trotzdem böse über diesen Satz von Harun. Diese ersten drei Filme, die ich hier in Saarbrücken war, da habe ich die Schauspieler kennengelernt. Eleonore Weisgerber, Konstanze Engelbrecht, Ritchie Müller. Habe ich kennengelernt und habe gemerkt, man kann wunderbare Sachen zusammen machen. Ja? So, und jetzt habe ich dem Harun gesagt, habe ich eine Frage gestellt, mit dem ich ihn dann gekriegt habe. Und habe gesagt, sag mal, es gibt schlechte Filme mit guten Schauspielern, es gibt aber keine guten Filme mit schlechten Schauspielern. Parodiefilme, ja, aber da spielen die Schauspieler extra schlecht, das ist was anderes. Ja? Sondern diese Menschen haben Angst, die geben am meisten. Wir hinten hinter der Kamera oder Beleuchter oder sowas, ja, wir sind abgesichert. Ja? Die geben was, ja? Und die lassen was. Und es ist auch kein Wunder, wenn die Dreharbeiten vorbei sind, dass die in schwarze Löcher fallen. Ja, weil die was dagelassen haben, Teil ihrer Seele. Und mit denen müssen wir umgehen. Und das haben die Leute um Harun und Filmkritik nicht hingekriegt. Weil sie Angst vor denen haben. Und die darf man nicht haben.
Das ist ein gutes Schlusswort, auch wenn wir jetzt ganz vieles noch nicht besprochen haben. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen und bedanke mich für dieses sehr schöne SR-Kulturgespräch. Danke, Christian Petzold. Und ich möchte mich sehr bedanken bei Ihnen, weil ich weiß, dass Sie an Ihrem neuen Film sitzen und kann mir vorstellen, was das heißt, da rauszugehen und zu wissen, der ist für Oktober angekündigt. Und der wird uns zumindest, was jetzt, wenn ich den Arbeitstitel richtig deute, nach Frankreich führen. Das ist ja der Titel eines Maurice Ravel Klavierstückes.
Aber spielt alles in Uckermark.
Ja. Da kann man sehen, Frankreich ist überall. Ja. Und die Musik kann man ja überall mit hinnehmen. Also vielen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie in Saarbrücken sind und eine Hommage an Sie auch hoffentlich genießen können.
Das werde ich. Vielen Dank.